Die heutige Podcast-Folge präsentiert Ihnen Engelhorn. Mode, Sport und Genuss in Perfektion. Besuchen Sie uns in Mannheim, Viernheim und auf engelhorn.com. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BMW-Niederlassung Mannheim. Bei uns finden Sie die größte Auswahl an BMW-Neu- und Gebrauchtfahrzeugen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Darüber hinaus sind wir Ihr Kompetenzzentrum für Elektromobilität. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns. Auch online unter bmwmannheim.de. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Und jetzt viel Freude beim Zuhören.
Also die spannendste Aufgabe, die ich in meinem Leben hatte, ist die, die ich heute habe. Nämlich meine Heimatstadt, mit der ich wirklich sehr verbunden bin, an einer Stelle weiterentwickeln zu dürfen, die in die Zukunft geht.
Wenn es in Mannheim eine Person gibt, die aus der Stadt ein wahres Unternehmerbiotop machen will, dann ist es Christian Sommer. Er ist Geschäftsführer von Next Mannheim, dem Gründer- und Förderzentrum für urbane Innovation. Und er hat Ideen. Klingt spannend, ist es auch. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu dir, lieber Christian Sommer. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Der Name Sommer ist in Mannheim durchaus klangvoll. Dein Urgroßvater Jakob Sommer war eine bekannte politische Persönlichkeit. Aber das erzähl mal lieber selber.
Ja, ich habe ihn natürlich nicht kennengelernt. Er ist lang vor meiner Geburt gestorben, ich glaube 1961. Er war während des Kriegs inhaftiert, weil er als SPD-Mitglied damals auch verfolgt war. Und hat nach dem Krieg, dann war er der erste Fraktionsvorsitzende der SPD im Mannheimer Gemeinderat. Und er war Direktor von der AOK. Und ich glaube, er hat in dieser Funktion auch das Gebäude gebaut. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er dieses Gebäude gebaut hat, was da heute auch noch steht. Und das war für mich immer ein schöner Gedanke, dass ich damals als Bauherr des Musikparks am Neckar ein Gebäude gestellt habe und mein Urgroßvater 1 Kilometer Strom aufwärts auch ein Gebäude gebaut hat und wir beide so auf eine gewisse Weise die Stadt, in der wir leben, groß geworden sind, die wir auch beide wohl geliebt haben oder lieben immer noch in meinem Fall, mitprägen durften.
Und wenn ich das richtig sehe, arbeitest du daran, mindestens genauso große Spuren zu hinterlassen wie dein Urgroßvater. Du bist ein echter Mannheimer, 1966 geboren und 1983 hast du Mannheim schon richtig stolz gemacht als Schüler, als deutscher Schülermeister im Hammerwurf?
Ja, mein Vater hat einen Sport betrieben, der nannte sich Rasenkraftsport hier bei der MTG Mannheim. Und Teil dieses Rasenkraftsports, das so ein bisschen nerdige Sachen wie Gewichtwerfen und Steinstoßen beinhaltet, gibt's eben auch Hammerwerfen. Und da ich bei meinem Vater als kleiner Junge da auch immer mitgegangen bin und mitgemacht habe und sich wohl rausstellte, dass ich das ganz gut kann, habe ich das auch dann sehr intensiv betrieben eine Zeit lang und bin in der Tat 1982 oder 83 bin ich deutscher Meister geworden. Und das war natürlich ein schöner Erfolg. Und ich bin später dann auch, habe ich das noch eine Weile weitergemacht, entsprechend versucht, besser zu werden. Aber dann ereilte mich das Schicksal eines jeden großen Sportlers, meine erste Freundin. Und dann haben sich die Prioritäten verschoben und meine Sportlerkarriere war dahin.
Wie weit ging denn damals der Wurf, der Siegerwurf, um Deutscher Meister zu werden?
53 Meter irgendwas. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen.
Oh, das klingt aber gewaltig.
Ja, es ist, wenn ich das heute so sehe, empfinde ich das auch immer noch so. Ich habe es vor einigen Jahren, also vor 20 Jahren, habe ich es mal wieder versucht und alles hat wehgetan danach. Also es ist schon eine anspruchsvolle Sportart. Technisch ist es nicht leicht. Man braucht Geschwindigkeit, man braucht Kraft. Aber wie gesagt, es war natürlich zugegebenermaßen auch ein bisschen so, dass dadurch, dass es sehr wenige gemacht haben, hatte man gute Chancen, deutscher Meister zu werden. Also ich erinnere mich an badische Meisterschaften, wo man schon auf dem Podium stand, wenn man nur hingegangen ist. Deswegen ist es zu relativieren, aber hat viel Spaß gemacht. Ich habe das genossen, die Zeit, und es hat mir auch viel gegeben, weil man natürlich schon lernt, auch wenn man Sport macht, intensiv Sport macht, ein Ziel verfolgt, dran zu bleiben, sich auch ein bisschen zu quälen, Disziplin zu bekommen, und das hat mir gut getan.
Also die Sportlerkarriere sollte es dann nicht werden, die Juristenkarriere allerdings auch nicht, obwohl du angefangen hattest, Jura zu studieren, sondern es wurde das Musikbusiness.
Ja, ich war mir eigentlich, muss ich ein bisschen ausholen zu, ich war mir meiner ganzen Kindheit über immer sicher, dass ich Archäologe werden will. Ich habe ganz früh schon Bücher gelesen, Göttergräber und Gelehrte. Mein Opa hat mich immer sehr inspiriert in dem Bereich. Ich habe mich gerne damit befasst, über die Ägypter, über die Pyramiden gelesen. Es war für mich völlig klar, wenn ich fertig mit meinem Abitur habe, werde ich Archäologe. Und ich habe meine Unterlagen zusammengesucht. Ich war mir völlig bewusst, ich muss ein Graecum machen, ich muss ein Latinum machen. Stellte mich in Mannheim da beim Studentenbüro an und dachte in dem Moment, boah, was will ich denn damit? Damit wirst du nie Geld verdienen. Und bin spontan gewechselt rüber zu BWL, wo ich mich dann eingeschrieben habe, das habe ich ein halbes Jahr lang ausgehalten. Dann habe ich gedacht, dann nehmen wir doch das nächstbeste, und das war Jura. Und da habe ich dann in der Tat sehr viel Zeit auch in diesem Studium verbracht, habe auch durchaus lange studiert und auch zum Teil auch intensiv studiert, aber es war mir gefühlt immer klar, dass es nicht das ist, was ich will. Und das war, glaube ich, auch einer der großen Fehler meines Lebens, zu diesen Schritt rüber zu BWL zu machen und nicht das durchzuziehen, was ich eigentlich immer wollte. Und ich könnte mir es heute vorstellen, in so einem Beruf zu arbeiten oder Archäologe zu sein, Historiker zu sein, irgendwas in dem Bereich zu machen. Das hätte mir auch viel Spaß gemacht.
Würdest du nochmal studieren?
Ich glaube, ich würde nochmal studieren, aber ich würde konsequent das studieren, was ich studieren wollte.
Dann hast du das Jurastudium also auch abgebrochen und dann bist du einer anderen Leidenschaft gefolgt, der Musik?
Ja, das war ein schleichender Prozess. Man studiert und ich musste damals auch für meinen Unterhalt mehr oder weniger selbst sorgen. Und man muss Geld verdienen und stellt fest, oh, mit Musik machen kann man Geld verdienen. Hab dann in Bands gespielt, hab immer mehr in Bands gespielt, immer weniger studiert, noch mehr in Bands gespielt. Und irgendwann hatte ich dann wirklich das Glück, in Waldorf bei Session so einen Job zu kriegen, bei dem Tonstudio, was damals noch bei Session angesiedelt war. Und hab da ein bisschen gearbeitet neben dem Studium. Und das war dann eben der Einstieg ins Musikbusiness, als mich da jemand fragte, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie jetzt für die Band, die da gerade am Start war, Band in Anführungszeichen, das hat ja mit Band im klassischen Sinne nichts zu tun, mit diesem Projekt Masterboy, für das ich dann lange gearbeitet habe, ob ich da nicht Lust hätte, im Büro ein bisschen zu unterstützen. Und da ist dann sehr schnell sehr viel mehr draus geworden.
Welche Instrumente spielst du?
Ich bin eigentlich Sänger und spiele Gitarre. Ich spiele leidenschaftlich gern Gitarre, aber leider nicht gut. Ich spiele schon sehr lange und habe so eine gewisse Grundsicherheit auf dem Instrument, aber ich war nie sehr talentiert an der Gitarre. Mein Sohn spielt Gitarre, und was Talent heißt, sehe ich, wenn ich dem zuschaue. Das ist eine ganz andere Nummer. Der schaut sich einen Song an, hört sich einen Song an und spielt ihn nach. Da brauche ich ein Dreivierteljahr für.
Die 90er waren deine Musikjahre. Du warst Profimusiker und dann wurdest du Manager von Masterboy. Das war so eine Eurodance oder Eurodance-Kombo. Mhm. Und dann wurdest du auch noch Manager von Costa Cordalis und seinem Sohn Lukas Cordalis. Also ganz ehrlich, ich hab's zweimal lesen müssen, um es zu glauben.
Ja, aber es war so. Anknüpfen an das, was ich gerade gesagt hatte. Ich bin beim Masterboy damals im Büro eingestiegen. Der Enrico, einer der beiden Macher von Masterboy, der Tommy und der Enrico, haben mich gefragt, ob ich da ein bisschen unterstützen möchte. Und das habe ich getan. Ich habe kopiert, ich habe Bänder kopiert, ich habe Bios kopiert. Und auf einmal ging Masterboy mehr oder weniger durch die Decke. Also Charts-Erfolge in Deutschland, in Frankreich, weltweit. Der Manager, der bisher da gearbeitet hatte, da gab es Komplikationen, und man fragte mich dann einfach so, magst du nicht unser Manager sein? Und wenn man 23 ist, glaube ich, sowas in der Größenordnung, Jura studiert, was man eigentlich nicht wirklich will, eigentlich eine Leidenschaft für Musik hat, dann denkt man da nicht zweimal drüber nach.
Was hast du mit diesen Bands erlebt?
Also mit Masterboy, das war eine sehr beeindruckende, wirklich sehr spannende und beeindruckende Zeit über einige Jahre. Wir waren weltweit unterwegs. Ich erinnere mich an fantastische Auftritte vor 200.000 Leuten im Gorki Park. Damals noch kurz nach der Öffnung der Sowjetunion, es war ein unglaublich beeindruckendes Konzert da im Park, wo 250.000 Leute in diesem Park stehen und feiern wie verrückt. Und vor der Bühne stand genau ein Security, der diese Menschenmenge in Schach halten sollte. Ich erinnere mich an tolle Auftritte an der Copacabana in Rio de Janeiro. Wir waren sehr erfolgreich in Frankreich. Wir haben in Bercy, in Paris einige Male ausverkauft gespielt. Wir hatten eine Frankreich-Tour, wo East 17 unsere Vorband war. Also das war ein extrem erfolgreiches Projekt, auch international. In Deutschland war Masterboy nie wirklich so erfolgreich. Also das war ein Titel auf Platz 8, viele Titel dann so um 10, 11, 12, ein paar Goldauszeichnungen, aber in Frankreich war das wirklich, wirklich groß. Waren also wirklich eine sehr beeindruckende, spannende Zeit, extrem anstrengende Zeit. Ich war nach der Zeit auch wirklich erledigt. Ja, und dann habe ich genau aus diesem Grund, bin ich irgendwann in die Musikbranche gewechselt, also bin dann in der Plattenfirma gegangen, in der Nähe von Stuttgart zu Intercord, die damals Pur gemacht haben, Fool's Garden, Reinhard May, Depeche Mode, also einige wirklich bekannte Acts. Und als ich da dann nach ungefähr 1,5 Jahren wieder ausgeschieden bin, hatte ich eben das Angebot, das Management von Costa Cordalis zu machen und seinem Sohn. Mit dem Sohn bin ich dann auch gleich zusammengezogen in eine WG, in so eine kleine Art Kommune in der Nähe von Bad, also in Bad Schönborn. War auch eine sehr lustige Zeit und viel gearbeitet, aber auch viel Spaß gehabt. Und ja, also es war auch zu der Zeit gab es diese Costa Cordalis auf dem Weg gewesen vom Schlagersänger zum Ballermann-König. Und dafür hat, sagen wir mal, mein Skillset ganz gut funktioniert. Ich hatte gute Kontakte in entsprechenden Bereiche der Musikindustrie. Ich habe verstanden, was er da machen will. Und ich muss vielleicht dazu sagen, sowohl Masterboy als auch Costa Cordalis hat natürlich nie meinen Musikgeschmack getroffen. Aber ich muss Leberwurst ja nicht mögen, um Leberwurst zu verkaufen. Und das habe ich, glaube ich, an der Stelle auch immer recht professionell gemacht und auch gut vertreten. Und es war keine lange Zusammenarbeit, weil ich dann wiederum auch ein Angebot von einer Plattenfirma in München bekommen hatte. Aber es war eine spannende Zeit, mit die viel Spaß gemacht hat.
Du hast gesagt, diese ganze Phase war sehr anstrengend für dich. Mhm. Was ist denn genau das, was dich da so geschlaucht hat?
Also ich glaube, 1995 war es so, dass wir von 365 Tagen ungefähr 300 nicht zu Hause waren. Das war wirklich permanent unterwegs. Und mir oblag ja die komplette Organisation. Das heißt, ich habe jede einzelne Tour organisiert, geplant, abgestimmt. Und dann trifft man natürlich auch auf durchaus, sagen wir mal, dievenhafte Charaktere. Und da passieren dann schon mal so Sachen, dass man in einem wunderbaren, tollen Pariser Restaurant sitzt und jemand Pommes verlangt, was die nicht auf der Karte haben und man dann gezwungen ist, hinten zu McDonald's zu rasen, Pommes zu holen, auf ein Silbertablett zu legen und servieren zu lassen. Also das hat dann schon auch manchmal Stilblüten getrieben, ja.
Oh, also das war Masterboy.
Ja, auch.
Und bei Costa Cordalis und seinem Sohn, wie waren die so menschlich?
Beide sehr, sehr angenehme und sehr liebe Menschen, aber halt komplett geprägt von ihrem Dasein als öffentliche Personen. Das bei Costa, der Mann hat eigentlich nur für die Außendarstellung gelebt, war ein sehr lieber, sehr liebenswerter, sehr ruhiger, sehr auch bedachter Mann. Ich war immer extrem beeindruckt, was für ein guter Musiker er wirklich war. Also wenn er diese griechischen Instrumente genommen hat, da hat er an einer Virtuosität drauf gespielt. Das hat mich sehr beeindruckt. Also es war nicht nur jemand, der, sage ich mal, wie das heute ja oft in diesen Kontexten passiert, wo man ein hübsches Gesicht nimmt, das so halbwegs einen Ton treffen kann und daraus dann irgendeinen Musikakt formt, sondern der Mann konnte was. Das war ein wirklich guter Musiker. Aber klar, er war komplett definiert über seine Karriere als Schlagersänger und hat entsprechend natürlich auch alles drauf ausgerichtet. Also er, sag mal, ich habe ihn eigentlich, glaube ich, als Privatmensch nie kennengelernt, sondern eigentlich immer nur als den Costa Cordalis, weiß gar nicht, ob er den selber noch kannte, also den Costa Cordalis, der privat war, weil er war immer der Costa Cordalis, der Schlager singt. Ich habe ihn, glaube ich, auch nie in was anderem gesehen als in weißen Anzügen, wo das Hemd weit aufgeknöpft war. Also vielleicht verklärt mich jetzt die Erinnerungen wenig, aber ich habe ihn immer als wirklich extrem, immer in seiner Rolle als Schlagersänger wahrgenommen. Und bei Costa war das, bei Lukas war das anders. Wie gesagt, wir haben zusammengelebt, wir haben auch wirklich eine tolle, lustige, spannende Zeit gehabt wir haben Schwüre geleistet, dass wir nichts von unserem Zusammenleben jemals erzählen werden. Es war wirklich eine spannende, lustige Zeit. Und er ist auch ein kluger junger Mann gewesen, der aber eben auch in diese bisschen Scheinwelt des Fernsehens, des öffentlichen Daseins reingeboren wurde. Und ja, ich finde, er zieht das jetzt ja auch konsequent durch. Und fand immer ein bisschen schade, dass Lukas immer ein von war. Also entweder der Sohn von Costa oder der Mann von der Katzenberger. Ich glaube, dass er Lukas mehr hätte erreichen können, mehr hätte machen können, als immer sich zu definieren über eine Person, die außerhalb von ihm ist.
Habt ihr noch Kontakt?
Ganz rudimentär. Ab und zu schreiben wir uns mal über Facebook. Ganz selten.
Bist du froh heute, dass du dieses ganze Business hinter dir gelassen hast?
Ja. Also zum einen hat sich das Business dramatisch verändert. Ich bin auf der einen Seite froh, dass ich es miterleben durfte. Ich erkenne heute aber natürlich auch den absoluten Irrsinn dieses Businesses in den 90er Jahren. Und da wurde wahnsinnig viel Geld einfach verbrannt für Blödsinn. Also da wurden, wenn man mit der Plattenfirma essen gegangen ist, ist man dann nie unter 10.000 Euro rausgekommen, weil da die teuersten Weine, die feinsten Restaurants und dann alles doppelt und dreifach gemacht wurde. Und es war eine Scheinwelt, es war eine extreme Macho-Welt. Also das muss ich sagen, heute im Rückblick muss ich sagen, boah, da wie man so auch zum Teil mit Frauen umgegangen ist in der Zeit, fand ich, damals hat mir die Reflexion gefehlt, aber heute muss ich sagen, boah, das geht gar nicht. Ich glaube, dass die Branche heute viel professioneller ist, als es damals der Fall war. Dass es sehr viel auch gezwungenermaßen, sehr viel durchdachter, planvoller, zielvoller passiert. Ich bin trotzdem froh, dass ich nicht mehr in der Branche bin. Schon gar nicht als Musiker, das ist viel zu volatil. Das wäre mir viel zu riskant, wenn man da nicht wirklich sehr schnell in den Bereichen eines Stars ist, eines wirklich guten, bekannten Musikers, dann lebt man da schon immer sehr unsicher und das wollte ich nicht für mich. Und also ich bin froh, einen anderen Weg genommen zu haben. Letztlich bin ich der Musik ja auch immer noch verbunden und habe immer noch viele Berührungspunkte und das macht mir auch noch viel Spaß. Ich mache selbst auch noch gerne Musik, aber im Großen und Ganzen ist es gut gelaufen.
Ist der Christian Sommer von heute ein ganz anderer als der Christian Sommer Popmusikmanager der 90er Jahre?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, ich war damals schon auch sehr geblendet von diesem Fame, von dem, also man reist in Privatjets, man kommt in den teuersten Hotels unter, alle scharwenzeln um einen herum und natürlich hat mir das auch gefallen. Ich glaube aber, dass ich heute sehr viel selbstsicherer bin und auch sehr viel klarer sehen kann, wie viel Show damit verbunden ist. Und das ist, man muss ja dazu sagen, dieses ganze Theater, was damals gemacht wurde und auch diese ganze Show mit Hotels und Fliegern, die wurde ja im Großen und Ganzen nur deswegen gemacht, um die Künstler auch ordentlich abrippen zu können, weil das war, letztlich war das ja eine Art und Weise des Ruhigstellens, dass die ihre Verträge nicht wirklich gut gelesen haben. Also ich glaube, dass wenn man damals professioneller an diese Verträge rangegangen wäre. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals einen Anwalt konsultiert hätten, der einen Vertrag durchgelesen hätte, den wir mit einer Plattenfirma, also einem multinationalen Konzern geschlossen haben. Und ohne, dass ich das jetzt wirklich beurteilen kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass das meistens zugunsten der Plattenfirma war und nicht zugunsten von uns. Aber die haben eben dann bei der Vertragsunterzeichnung haben die halt in Hamburg ins Drei-Sterne-Restaurant eingeladen, haben Shampoos kommen lassen bis zum geht nicht mehr. Dann hat man den Vertrag nicht mehr so genau angeguckt. Und ich glaube, da würde ich heute viel selbstbewusster agieren. Damals habe ich mich davon blenden lassen und bin da mitgeschwommen und fand das irgendwie alles ganz großartig und toll. Aber ich glaube, heute würde ich da ganz anders mit umgehen.
Das heißt, du hast dich auch ausgenutzt gefühlt?
Nee, damals gar nicht. Und wie gesagt, es war ja so, dass Geld im Überfluss da war. Also es ist ja nicht so, dass jemand von denen irgendwie da so richtig durchs Raster gefallen ist. Also es ist nicht so, dass da man das Gefühl hatte, oh, wir werden ausgenutzt. Nee, gar nicht. Aber ich glaube, unter rein professionellen Gesichtspunkten hätte die Band sehr viel mehr Geld verdienen können, als sie verdient hat am Ende, wenn man genauer hingeguckt hätte.
Dann kommen wir zum Christian Sommer von heute. Das ist ja schon ein Weg vom Musikmanager hin zum Geschäftsführer von Next Mannheim. Wie würdest du diesen Weg beschreiben und erklär mal, wie du heute arbeitest?
Ich bin da auch reingerutscht. Also ich erinnere mich noch gut 2003, als dieser neue Markt damals implodiert ist. Alle hatten auf Medienunternehmen gesetzt, auf Aktien von Medienunternehmen. Alle haben Unternehmen aus dem Boden gestampft, wo es darum ging, möglichst schnell diese Welle zu reiten. Das ist dann sehr schnell implodiert und die ganze Musikbranche ist in freien Fall. Das habe ich erkannt und habe gesagt, okay, ich muss jetzt was Neues machen, was anderes machen. Bin damals von München zurückgezogen hier in die Region und habe ein Betätigungsfeld gesucht. Und damals hat mich, oder ich weiß nicht mehr, ob ich ihn oder er mich angesprochen hat, der Markus Sprengler angesprochen, der damals der Rock- und Pop-Beauftragte der Stadt Mannheim war. Und wir sprachen darüber, ob die Position eines Geschäftsführers des Musikparks, der damals noch in Planung war, interessante Option für mich sein könnten. Und naja, ich komme aus Mannheim, ich habe einen Bezug zur Stadt, ich hatte Ahnung von der Musikbranche und ich hatte ein gutes Netzwerk. Und ich glaube, ich war in der Lage, auch sagen wir mal vom Auftritt her den Ansprüchen zu genügen. Und damals haben mich dann der Dr. Kurz, die Helen Heberer und der Rolf Neuhaus in einem sehr kleinen Aufsichtsrat eingestellt. Und ich war als erster Geschäftsführer des Musikparks, habe ich dann den Bau der Popakademie und des Musikparks beendet und im Prinzip dann den Musikpark die ersten Jahre dann auch geleitet. Und daraus hat sich dann über die Jahre in der Zusammenarbeit mit dem Dr. Kurz, der damals noch Kulturbürgermeister war, später dann Oberbürgermeister, hat sich halt dieses Konstrukt Next Mannheim ergeben, das wir immer weiterentwickelt haben und ausgebaut haben, auch mit viel natürlich, mit wahnsinnig viel Unterstützung im Fachbereich der Wirtschaftsförderung. Aber daraus hat sich das ergeben und ist jetzt, sagen wir mal, über die letzten 20 Jahre generisch gewachsen, ohne dass ich da jetzt, sagen wir mal, nicht eine Strategie dahinter ausbedingen will, aber es war durchaus so, dass ich da auch in diese Rolle reinrutschen musste. Und das war, im Großen und Ganzen war das eine Sache, die sich jetzt über die letzten 20 Jahre dann in diesem Zusammenspiel zwischen Stadt, uns und der Situation von außen, ich meine, wir mussten die Trends natürlich auch aufnehmen, entwickelt hat. Ja, und heute ist es, finde ich, also die spannendste Aufgabe, die ich in meinem Leben hatte, ist die ich heute habe, nämlich meine Heimatstadt, mit der ich wirklich sehr verbunden bin, an einer Stelle weiterentwickeln zu dürfen, die in die Zukunft geht und die sich damit befasst, was in Mannheim in den nächsten Jahren wichtig, relevant und auch vielleicht durchaus spannend ist. Und da haben wir ein tolles Instrumentarium entwickelt mit Next Mannheim, um das an unterschiedlichsten Punkten dann auch zu machen.
Ihr helft Gründerinnen und Gründern. Wie genau macht ihr das?
Ja, auch. Das ist natürlich der Backbone unserer Arbeit. Wir haben zuerst 8 Existenzgründungszentren mit ungefähr 35.000 Quadratmetern Fläche. Das bekommt man in Mannheim so gar nicht mit, aber das ist absolut einzigartig in Deutschland. Ich glaube sogar in Europa. Es gibt keine Stadt, schon gar nicht von der Größe von Mannheim, die auch nur annähernd solche Infrastruktur für Startups und Unterstützung von Startups zur Verfügung stellt. Next Mannheim hat ungefähr 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist auch ein enormer Impact und ein enormes Commitment der Stadt Mannheim, um dieses Feld zu entwickeln und nach vorne zu bringen. Und wir tun das durch unterschiedlichste Arten und Weisen. Wir haben die Stellen günstige Flächen zur Verfügung. Wir unterstützen, wir beraten, wir stellen Verbindungen und Kontakte her. Aber wir tun das eben auch, indem wir verschiedene Bereiche miteinander kombinieren und dadurch versuchen, Neues zu generieren. Kultur, Musik, Kreativwirtschaft, Startups, Technologie, Stadtgesellschaft. Und das ist letztlich das, was Next Mannheim ausmacht, dass wir hier so einen sektorenübergreifenden Ansatz haben, um Mannheim auf der Ebene der Startups weiterzuentwickeln, aber eben auch auf Ebene der Stadt.
Also dazu habe ich ein paar Fragen. Die erste ist, man denkt ja beim Gründen immer an junge Menschen, die das tun. Habt ihr auch ältere, also gibt es Gründer im Rentenalter?
Im Rentenalter sind mir jetzt im Moment keine bekannt, aber ich glaube, dass das eines der großen Themen der Zukunft wird. Menschen werden älter, Menschen werden länger aktiv und bleiben agil, scheiden aus dem Beruf aus und denken natürlich dann auch darüber nach, was kann ich jetzt noch tun? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir zukünftig immer mehr mit Gründungen von Menschen über 60, 65 konfrontiert werden. Und wenn das so ist, stehen wir gerne zur Verfügung, zumal ich mich mittlerweile in diese Altersgruppe gut reindenken kann.
Du bist 55? Ja. Ganz gleich, wie alt ich bin. Wenn ich eine Idee habe und ich bin überzeugt, was muss ich tun, damit ich auch euch überzeuge und Teil eurer Förderung werde?
Was du tun musst, du musst vor allen Dingen authentisch sein. Also das Wichtigste bei einer Gründung ist immer der Gründer oder die Gründerin. Die Idee, ja, die ist natürlich auch nicht unwichtig, aber ich behaupte, eine gute Gründerin, ein guter Gründer, der verstanden hat, was es heißt, Gründerin oder Gründer zu sein, wird fast jede Idee irgendwie zum Erfolg führen, sofern die Idee nicht kompletter Blödsinn ist. Das heißt, das Wichtigste ist, dass man diese Persönlichkeit mitbringt, die ganz viele Aspekte beinhaltet. Unternehmergeist, Risikobereitschaft, Fehlerkultur, Dynamik, Einsatzbereitschaft, Selbstdisziplin, Fleiß, also ganz viele Tugenden, die man da mit einbringen muss. Und wenn man das hat, und das erkennt man recht schnell, hat man eigentlich schon bei uns einen Raum sicher, wenn man den haben möchte. Und dann gibt's natürlich Gründungen mit tollen Ideen, wo man die Persönlichkeiten noch entwickeln muss. Auch das tun wir und versuchen entsprechend dann auch mit zu unterstützen, dass man, sagen wir mal, diese Soft Skills entsprechend dann auch pusht und entsprechend Unterstützung gibt, dass die erworben werden können.
Also das heißt, entscheidend ist gar nicht die Idee, sondern die Persönlichkeit. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor.
Ja.
Das heißt, ich muss mich gar nicht zwingen, hyper innovativ zu sein. Also es kann auch eine Idee sein, die es längst auf dem Markt gibt, aber als Person bin ich glaubwürdig.
Ja, also was es natürlich immer haben sollte, ist eine gewisse Innovation oder eine gewisse Idee dahinter. Ich glaube, was immer schwierig ist, ist in einen bestehenden Markt reinzugehen, der schon letztlich mehr oder weniger aufgeteilt ist. Aber wenn man uns aufzeigt, dass das einen Ansatz hat, der vielversprechend ist, warum nicht? Es macht meistens aber mehr Sinn, einer bestehenden Idee noch irgendwie eine bessere hinzuzufügen oder eine bestehende Idee weiterzuentwickeln. Also irgendeine Art von Innovation sollte da sein. Und wenn man dann die richtige Persönlichkeit hat, die das verstanden hat, was es heißt, Gründerin, Gründer zu sein. Und das ist bei Gott eine extrem anspruchsvolle Tätigkeit. Das ist ein Unternehmer, der mehr oder weniger alles können muss oder zumindest Bescheid wissen muss, wann man welche Fähigkeiten sich einkauft und abruft. Dann ist damit schon sehr viel gewonnen. Ich würde behaupten, dann kann nicht viel schiefgehen. Also meistens scheitern Gründungen nicht an der Idee oder an der Finanzierung. Man hört ja wahnsinnig viel davon, dass das alles an der Finanzierung scheitert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten Gründungen scheitern an den Persönlichkeiten.
Welche Erfolge habt ihr schon hervorgebracht? Für welche Unternehmen steht ihr?
Es sind über die Jahre natürlich einige geworden, die in unseren Häusern mit uns groß geworden sind, wobei wir natürlich an den Stellen nicht, da haben wir oft auch nur einen minimalen Anteil. Also da würde ich jetzt nicht sagen wollen, dass es unsere alleinige Verdienst ist, aber wenn ich mir jetzt ein Unternehmen wie Opaska anschaue, die ja ganz klein angefangen haben im Mafinex Technologiezentrum, später dann gewechselt sind in den MMT Campus, also den MedTech Campus, der gerade im Entstehen ist, weiß es aktuell nicht, aber flächendeckend in Deutschland in Kliniken Onboarding-Programme und für Patienten anbieten, also wie Patientenströme im Klinikum gesteuert werden können, also ganz hochkomplexe und sehr anspruchsvolle Lösungen, dann ist das eines unserer Top-Startups. Oder Cosmopop sind seit fast 20 Jahren mit uns eng verbunden, also die Betreiber der Time Warp, jetzt aus einem ganz anderen Bereich. Wir haben viele Filmemacher, Designer in unseren Kreativwirtschaftszentren, viele Musiker auch, die bei uns waren. Ich überlege gerade, hat Lethal Dean bei uns mal Räume gehabt? Ich glaube sogar ja. Wir sind mit Mannheim und seinen Kreativen, aber auch mit den jungen Unternehmen hier in der Region eng verwoben. Was uns sicherlich fehlt, ist dieses berühmte Unicorn. Wobei ich glaube, dass Stokart in der Nähe eines Unicorns ist. Also ein Unternehmen, was mit über 1 Milliarde bewertet wird. Aber das ist natürlich oft auch, sind das diese B2C-Konzepte, also an Ideen, die für Endverbraucher sind. Meistens Verkaufsplattformen oder irgendwelche Produkte, die dann an Endverkäufer verkauft werden. Während in Mannheim in der Regel eher gerade im technischen Bereich Innovationen entstehen, die für die Industrie oder für die Wirtschaft relevant sind, also im B2B-Bereich. Da ist es deutlich schwieriger, Unicorn zu werden. Aber wir arbeiten weiter dran und vielleicht gelingt es uns noch, weitere zu generieren.
Habt ihr jetzt gerade Räume frei?
Ja, wir merken auch die Pandemie. Wir merken, dass das Anmietverhalten zögerlicher ist, als es vor der Pandemie war, was im Moment ein bisschen mit der Unsicherheit verbunden ist, dass die jungen Unternehmer nicht wissen, ob sie wann sie die Räume wirklich voll nutzen können. Alle haben noch Angst vor dem, was im Herbst passiert. Deswegen ist im Moment durchaus, sind Räume frei. Und zwar, glaube ich, in fast allen Häusern. Ich glaube, bis auf C-Hub, also das Kreativwirtschaftszentrum, sind in allen Häusern noch Plätze frei. Deswegen, wer das hier hört und eine Idee hat, melden. Wir sprechen gerne, überlegen uns was und finden sicherlich auch Möglichkeiten zu helfen.
Dann trauen wir uns auch mal einen Blick in die Glaskugel. Welchen Branchen traust du am ehesten eine rosige Zukunft zu?
Medizintechnik, Medizintechnologie, Life Science. Also alles, was mit der Gesundheit von Menschen zu tun hat. Da wird sicherlich auch Mannheim noch wachsen, und also die Wirtschaft in Mannheim noch wachsen, und das Entwicklungspotenzial sehe ich hier sehr deutlich. ich glaube auch, dass der Kreativbereich noch viel Möglichkeiten bietet. Da wird es auch noch weitergehen. Allerdings werden die Unternehmen hier immer kleinteiliger bleiben. Wir werden also im Kreativbereich nie Strukturen mit mehreren hundert Angestellten erleben. Aber ganz grundsätzlich denke ich, dass wir, klar, ich gehe jetzt nicht in Bereiche, in denen ich mich nicht gut auskenne. Automotive wird sicherlich funktionieren. Alles, was mit Cybersecurity zu tun hat, wird funktionieren. Das sind aber keine Bereiche, in denen wir besonders aktiv sind. Gaming wird weiterhin ein großer Punkt sein, ein großes Feld sein. Aber da haben wir im Prinzip keine funktionierenden Cluster und keine wirklichen Ansätze, das hier in Mannheim zu betreiben. Also in Mannheim, Medizintechnologie und Smart Production, diese beiden Sachen werden speziell für Mannheim und unseren Standort noch in der Zukunft noch größer werden, ausgebaut werden können, und da werden wir auch unseren Beitrag leisten können.
Hinter dem ganzen Thema Next Mannheim steckt ja auch eine politische Agenda. Man will diesen Standort Mannheim weiterentwickeln, kulturell, wirtschaftlich weiterentwickeln. Jetzt haben wir ganz viel gehört, was für Mannheim spricht. Gibt es auch die ehrliche Ansicht auf Mannheim? Da ist auch irgendwas, was gegen Mannheim spricht?
Ja, klar. Wir kämpfen immer noch mit dem Image Mannheims. Ich war neulich in einem Call mit dem Oberbürgermeister, also ich war nur Zuschauer, aber der Oberbürgermeister hat mit der Kanzlerin über Bildungskonzepte im MINT-Bereich gesprochen. Und der Moderator begrüßte ihn als den Oberbürgermeister der alten Arbeiterstadt Mannheim. Und da hat es uns natürlich den Magen rumgedreht, weil wir seit 20 Jahren an Mannheims Innovationspotenzial arbeiten, an der Positionierung Mannheim als Musikstadt, als Kreativstadt, als Startup-City. Und dass also nach außen immer Mannheim immer noch nicht wahrgenommen wird als das, was es nämlich ist, nämlich genau das, was ich eben genannt habe, sondern immer noch mit diesen Attributen aus den 80ern und 90ern verbunden wird. Das ist natürlich schmerzhaft und das schadet halt aber auch, weil ich hatte eine beliebte Geschichte, die ich gerne erzähle, ist, da hat sich zum Glück was verändert, aber es ist immer noch nicht da, wo es hingehört. Wenn ich in den frühen 90ern gefragt wurde, wo ich herkomme, habe ich irgendwann auch mal gesagt, boah, ich komme aus Heidelberg, weil ich dieses mitleidige, ach Gott, du Armer, nicht mehr ertragen konnte. Also es war immer so, man wurde immer angeschaut, als hätte man Lepra, wenn man gesagt hat, man kommt aus Mannheim. Und das haben wir, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte durchaus wegbekommen. Aber es haftet uns immer noch an. Und oft ist es dann auch genau das. Heidelberg muss ich nie erklären. Heidelberg ist Heidelberg und jeder weiß, was Heidelberg ist. Und Mannheim, wir müssen ständig erklären, was wir tun, was wir machen, woran wir arbeiten, was unsere Ziele sind, was wir alles haben. Und da müssen wir viel mehr tun als andere Städte. Und das ist ein Manko, was Mannheim leider hat.
Was müssen wir denn genau tun, damit sich das ändert?
Ich glaube, wir müssen so weitermachen und uns Zeit lassen. Ich glaube, anders funktioniert es nicht. Also ich wüsste im Moment nicht wirklich, oder wir müssten 20 Millionen Euro für eine Image-Kampagne in die Hand nehmen, was genauso Irrsinn ist und Blödsinn wäre.
Ja, wäre das so? Warum ist das Blödsinn?
Gute Frage, weil ich glaube, dass es schwer vermittelbar wäre, wenn das Geld da wäre, durchaus, aber ich glaube, das wäre schwierig zu erklären, warum wir das tun, weil ja natürlich die unmittelbare Ableitung daraus schwer zu treffen ist. Wenn unser Image besser ist, was heißt das denn dann für uns? Da gibt es jede Menge Studien, die das andeuten, aber das ist natürlich zu komplex, um das in einem einfachen Zusammenhang irgendwie darzustellen. Also ich glaube, wir werden kaum eine andere Chance haben, als weiterzumachen und Scheibchen für Scheibchen von diesem Image abzutragen, dass Mannheim eben eine alte Arbeiterstadt im Niedergang ist, sondern wir werden immer wieder diese Punkte setzen müssen, dass wir den ersten Nachtbürgermeister haben, dass wir die meisten auf Augenhöhe mit Großstädten wie Hamburg und München im Startup-Bereich agieren, dass wir eine wahnsinnig agile und spannende kulturelle Landschaft haben, dass wir eingebettet sind in eine tolle Metropolregion. Und das sind, glaube ich, die Botschaften, die man immer wieder setzen muss und immer wieder dran arbeiten muss. Ich glaube, das wird einfach noch Zeit dauern.
Wir kommen schon zum Finale, lieber Christian Sommer. Und jetzt heißt das, die nächsten drei Sätze gehören dir, aber ich werde sie starten. Fangen wir an. Wenn ich mein Berufsleben noch einmal neu starten könnte, würde ich
mein Studium wahrscheinlich doch beenden.
Aber welches?
Ja gut, ich würde die Reihe nicht wechseln und würde bei Archäologie bleiben und das dann hoffentlich beenden. Aber es beißt mich immer noch so ein bisschen, dass ich mein Jurastudium nicht fertig gemacht habe. Das ist sowas, was mir so im Hinterkopf nie so, was ich nie so ganz losgeworden bin.
Wenn ich nicht so ein großer Mannheim-Fan wäre, würde ich am liebsten arbeiten in
Tel Aviv. Eine der schönsten und coolsten Städte der Welt. Wer mal dort war, versteht, was ich meine. Es ist eine Stadt, die unglaublich bebt, lebt, am Meer liegt, jung ist und trotzdem einen bisschen morbiden Charme hat. Mit wahnsinnig freundlichen Menschen. Also ja, wenn ich jung wäre, wäre ich in Tel Aviv. Wenn ich in Mannheim.
Ich kann es bestätigen. Diese Stadt hat alles.
Ja.
Meine Vision für Mannheim lautet...
Ja, wir haben vorhin drüber gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass Mannheim irgendwann mal als die Stadt wahrgenommen wird, die sie wirklich ist. Nämlich eine agile, junge, diverse, freundliche, aber auch ein bisschen dreckig, charaktervolle Stadt mit einem eigenen Charme, in der Wirtschaft richtig gut läuft und boomt, in der Startups arbeiten, die die Welt verändern, in der Künstler aktiv sind, und Mannheim einfach, sag mal so, als kleine Metropole alles verkörpert, was eine Stadt heute eigentlich braucht.
Lieber Christian Sommer, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen am Anfang. Das war ein tolles Gespräch. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Folgen, meldet euch gern. Am besten schreibt ihr eine Mail an podcast@marmo.de und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast und wenn ihr den Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle.